Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Ese, einem facettenreichen schwarzen Künstler aus Burkina Faso, der seinen Migrationsvordergrund feiert. Geboren in Ouagadougou ist Ezekiel Antoine Nkiema, alias Ese, erst in Deutschland schwarz geworden. Damit meint er nicht seine Hautfarbe, sondern die politische Dimension des Schwarzseins in Deutschland. Das ist auch Thema seines neuesten Albums mit dem Titel »Schwarz wurde ich«. Ese hat auch verschiedene Kunst-, Umwelt- und Bildungsprojekte in Burkina Faso ins Leben gerufen, die er gemeinsam mit den von ihm gegründeten Vereinen APEKA in Ouagadougou und TAM e.V. in Dresden erfolgreich umsetzt. In Deutschland engagiert er sich vielfältig für Antirassismus und gesellschaftliche Solidarität, zum Beispiel mit Workshops für Schülerinnen und Schüler. Darüber erzählt er in diesem sehr persönlichen Gespräch, in dem er auch über den Tod seines Vaters spricht, der Trommler, Schmied und Pfarrer war und ihn sehr geprägt hat. Und er thematisiert das Schwarzsein in Deutschland in Zeiten, in denen zunehmend gegen MigrantInnen gehetzt wird und sich die AfD große Chancen bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg ausrechnet. Und es geht um seine Entschlossenheit, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ich habe Ese während seiner jüngsten Tour getroffen, auf der er sein neuestes Album präsentiert hat. Passend dazu gibt es diesmal einen musikalischen Einstieg.
C'est là que mon cœur a vu le jour. C'est là que mon cœur fut rempli d'amour. C'est là qu'à n'importe qui je dis bonjour. Bonjour, comment ça va? C'est là, pas de métro, personne ne court. C'est là que je me sens bien toujours. Je te parle de ma patrie, Ouagadougou, je te savoure. Ouagadougou, tu me rends fou. Ouagadougou, tu me rends fou. Le soleil est au rendez-vous. Tu me rends fou. Là-bas, y a du bon goût. Ouagadougou, tu me rends fou. Ouagadougou, tu me rends. Ouagadougou, tu me rends fou. C'est là que l'on la main au sou. C'est là que le voisin te vient en secours. Et là, y'a souvent de beaux discours. C'est là où on vit au jour le jour. Je te parle de ma patrie, Ouagadougou, je te savoure. Ouais, 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 ouais. Ouagadougou, tu me rends fou. Ouagadougou, tu me rends fou. Ouagadougou, Ouagadougou, tu me rends fou. Le soleil est au rendez-vous. Tu me rends fou. Là-bas, y'a du bon goût. Ouagadougou, tu me rends fou. Ouagadougou, tu me rends. Ouagadougou.
Zum Aufwachen, ja.
Wow, ein anderes Warm-up heute mal. Ja, sehr cool.
Yes.
Das war jetzt ein ganz spontanes Lied.
Genau, ganz spontan, sehr früh. Ja, die Stimme schläft noch. Aber irgendwie, ja, es ist ein Song, der mir unglaublich viel bedeutet. Und ja, es ist ganz schön auch damit einzusteigen, ja.
Klingt wie eine Liebeserklärung an Ouagadougou.
Genau, ja, das ist dieser Song ist aus der Sehnsucht entstanden. Das ist eigentlich ein sehr alter Song von mir. Das ist ja eine meiner ersten Kompositionen gewesen. Ich glaube schon 2014 ist der Song entstanden und war auch Part von meinem ersten Album, das aber nicht in Deutschland so offiziell veröffentlicht wurde. Und ja, ich habe den Song aber neu bearbeitet mit einer wunderbaren Künstlerin aus Ouagadougou, Fleur, heißt sie. Und genau, der Song ist wieder als Remake auf der aktuellen Platte zu hören, ja.
Mhm. Ja, das war jetzt ein sehr anderer Einstieg als normal. Vielen, vielen Dank für das tolle Lied, für den tollen Auftakt.
Mhm, sehr gern,
ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünkohl mit Peter mit Ese. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Ich folge dir schon länger auf Social Media und konnte dich ja auch schon mal in Göttingen bei einem Konzert live erleben. Mhm. Ja. Genau. Du bist ja jetzt zurzeit mega beschäftigt eigentlich, gerade auf Tour, um dein neues Album zu promoten. Mhm. Schwarz wurde ich, ist der Titel.
Ja.
Ja. Eigentlich hast du selbst ja schon so ein Warm-up gemacht für unser Gespräch, aber trotzdem kommst du jetzt hier nicht raus aus der Nummer. Mhm. Eigentlich bräuchten wir bei dem Wetter auch eher einen Cooldown, aber egal. Was ist dein Lieblingsgericht?
Mein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht, puh, erwischt, Rahmensuppe, ja, Rahmensuppe, ja. Genau, mhm. Ganz oben würde ich sagen, aber dann kommen auch viele andere Gerichte, ich esse gern Griechisch, ich esse gern auch Reis mit Kokosnusssoße und Ente. Okay. Ja, wenn ich richtig Bock auf Essen habe, esse ich auch sehr gern Fleisch. Mhm. Und ja, viele Gerichte aus Waga bzw. Reis, zusammengekochten Reis mit Gemüse und Hühnerfleisch drin zusammengekocht. Ist auch mega lecker so. Und in Senegal, genau, die machen das auch so in einer bestimmten Art.
Also du bist vielfältig.
Ja, ich bin sehr vielfältig. Sehr, sehr. Also ich esse gern. Das ist fast auch ein Hobby so. Und ich glaube, ich versuche mich immer dadurch auch zu belohnen. Das ist manchmal so, nach sehr viel Anstrengung sage ich, jetzt kenne ich mir aber ordentlich was so.
Und kochst du dann auch?
Ich koche sehr gerne. Ich koche sehr gerne. Auch all diese Gerichte habe ich versucht, schon mal versucht zu kochen. Aber auch so burkinische Gerichte oder so afrikanische Gerichte in Anführungszeichen, so habe ich auch immer zu Hause ausprobiert. Ja.
Was ist dein Lieblingswort?
Mein Lieblingswort ist ratzfatz. Wenn ich spreche, nutze ich oft beziehungsweise nämlich krass, mega.
Was gefällt dir an beziehungsweise?
Ich glaube, beziehungsweise gibt es mir noch Raum, weiter zu denken und zu schauen, was ich ein bisschen nachbiegen könnte, so in dem Gespräch. Ja,
okay.
Genau.
Ja, was ist für dich aktuell ein Unwort?
Unwort aktuell ist Angst. Ja, würde ich sagen. Angst spielt gerade eine große Rolle so in meinem Leben, in meinem Tun, in Herausforderungen. Deswegen schaue ich mir die Angst auch genau an und beschäftige mich damit. Und ich glaube, genau, es ist ein Unwort, aber auch genau deswegen ein sehr wichtiges Wort, gerade für mich, ja.
Und magst du sagen, also beispielsweise Angst wovor?
Angst von natürlich Dingen, die nicht unbedingt begründet sind. Stimmung, gerade in Deutschland, manchmal Gedanken, die hochkommen, wenn man vielleicht auch irgendwo unterwegs ist als schwarzer Mensch so oder durch natürlich was in der Öffentlichkeit oder auf Social Media kreiert wird, rassistische Attacken, alles was gerade wieder salonfähiger wird. aber auch Angst, so manchmal vor Dingen, die überhaupt gar nicht existieren, aber die sind innerlich, vielleicht auch über die Kindheit oder über die Zeit, ja, an einem bestimmten Punkt, die hochkommen und genau, die man sich anschauen muss, so, keine Ahnung, Angst zu scheitern, wovor eigentlich was gar nicht da ist, so. Aber ich glaube, genau, ich in meinem Fall habe ich auf jeden Fall viele Ängste, so, die ich mir bewusst mittlerweile auch anschaue.
Um sie dann vielleicht ein Stückchen kleiner zu machen oder um einfach besser damit umgehen zu können.
Genau, um sie zu verstehen und zu verstehen auch, warum sie überhaupt da sind, woher sie kommen und genau, um ja, ich glaube, dadurch werden die auch kleiner und ja, konsequentes annehmen und damit in eine positive Energie umwandeln, um weiterzumachen, weil aufhören werden wir ja nicht.
Und du bist 2014 nach Deutschland gekommen zum Studium?
Nee, früher. Ich bin zum ersten Mal 2013 mit einem Kumpel nach Frankreich gekommen, wo wir ja Konzerte gespielt haben. Wir hatten eine Tournee und diese Tournee ist möglich gewesen dadurch, dass wir in Ouagadougou die Zeit davor so an einem nationalen Musikwettbewerb teilgenommen haben und dort war auch ein Booker aus Frankreich und am Ende haben wir den ersten Preis beim Musikwettbewerb gewonnen und er hat uns eingeladen nach Frankreich für ein paar Termine in Belfort und wir...
Entschuldigung, ein Booker ist jemand, der eben Bands einlädt,
genau,
zu Konzerten.
Bands und, einlädt, ein jemand, der KünstlerInnen zu Veranstaltungen dann auch verschafft. Und genau, das war wunderschön, das war 2013 und das Krasse, wir waren... am Flughafen in Ouagadougou, meine ganze Familie war am Start, weil das ist sozusagen der allererste aus der Familie, der nach Europa fliegt und alle waren aufgeregt. Ich war auch aufgeregt. Die Familie war da, mein Vater war da und war sehr stolz. Wir haben uns auf dem Flughafen verabschiedet und es war auch krass, weil ich wusste nicht, dass das die letzte Begegnung mit meinem Vater sein würde. Weil wir sind geflogen nach Frankreich, sind dort etwa 4 Wochen geblieben, haben Konzerte gespielt und dadurch, dass ich damals mein Bachelor in Germanistik frisch abgeschlossen hatte, tatsächlich in dem Flieger habe ich eine Nachricht von einem Kommilitonen bekommen, dass ich den Bachelor bestanden hatte. Das war so krass und genau, einmal in Frankreich haben wir die Konzerte gespielt. Für mich war die beste Gelegenheit, auch Deutschland kennenzulernen. Und als junger Germanistikstudent war für mich wichtig, auch weiter nach Deutschland zu kommen. Und damals mit dem Schengen-Visum war das möglich. Deswegen habe ich auch meine Kontakte in Deutschland beziehungsweise damals in Dresden ja angeschrieben. Und genau, wir hatten dann auch ein Besuch auf der BAN, Bunten Republik Neustadt. Das ist ein bekanntes Festival, Straßenfestival, ziemlich cool so. Und
benannt nach Neustadt, nach dem Stadtteil in Dresden,
genau,
der so ein bisschen progressiv ist. Und,
genau,
ja.
Genau, wo auch, glaube ich, viele KünstlerInnen und StudentInnen auch so wohnhaft sind. Und genau, das war sozusagen mein erstes Mal nach Deutschland zu kommen. Und es war krass, weil ein Tag vor dem Konzert wurde ich informiert, dass mein Vater in Ouagadougou plötzlich gestorben ist an einem Herzinfarkt. Und es war krass. Ich es war so eine große Freude und eine krasse Traurigkeit. zugleich da und genau, seitdem ist einiges auch in meinem Leben ins Rollen gekommen. Und genau, ich bin aber seitdem jedes Jahr wieder als Künstler nach Europa zurückgekommen, beziehungsweise Frankreich, Deutschland und Österreich, und habe auch seit dem Tod meines Vaters angefangen, Wege zu finden, um meinen Master in Deutschland irgendwo fortzusetzen. Mhm. Und erst 2016 hat das geklappt mit dem Master. Ich musste einen langen Weg zurücklegen. Ich musste einen Sprachtest absolvieren, die Dokumente für die Uni-Bewerbung auch zusammen kriegen. Mhm. Und danach also man musste sich auch über Uni-Assist bewerben, um den Platz zu bekommen. Und danach musste man auch sich um das Visum kümmern. Und da kam eine Menge zusammen. Und am Ende war ich fast entmutigt, so den Weg weiterzumachen. Aber mit Unterstützung von meinem Umfeld und von Freundinnen und Bekannten hat das am Ende geklappt. Und 2016, Ende März, habe ich eine Woche nach der Veröffentlichung meines Albums Konyimi in Ouagadougou, das auch eben inoffiziell geblieben ist, so konnte ich dann an der TU Dresden meinen Master anfangen. Es war sehr aufregend.
Ja, wow. Ja, ich stelle mir das auch vor, also neben dem Schock und der Trauer dann vielleicht auch so ein bisschen so ein Impuls, dann doch wieder zurückzugehen zur Familie vielleicht und vielleicht auch so eine finanzielle Unterstützung, die dann weggefallen ist?
Ich glaube eher das Gegenteil, weil ich wusste als Jugendlicher, es gibt kein Zurück. So, der Mensch, genau, in dem ich mein Vertrauen aufgebaut hatte, ist nicht mehr da. Jetzt heißt es Verantwortung übernehmen, weitermachen, weiter kämpfen und sich nicht unterkriegen lassen. Und damals war der Tod meines Vaters tatsächlich der Auslöser gewesen für viele Projekte, die in meinem Leben entstanden sind. Ich habe erstmal die ganze Geschichte verarbeitet in Form eines Buches. Ich habe Gedanken geschrieben, mein Verhältnis zu ihm rückblickend noch verarbeitet in Form von Texten. Damals habe ich angefangen, eigene Texte zu schreiben und dann auch zu vertonen an der Gitarre, die ich mir auch so autodidaktisch genau beigebracht hatte. Und es kam eine Menge zusammen und ich wusste gleichzeitig, ich habe Mittel, die ich nutzen muss, auch um ein bisschen so meine Familie zu unterstützen, weil der Schock auch für alle sehr, sehr groß war. 2014, als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich die Idee auch so, über die Einnahmen von dem Buch so eine Schule zu bauen. Es klingt so weird, so, aber es war tatsächlich ein Traum und ich dachte, träumen darf man und mal schauen, ob das auch in Erfüllung geht oder nicht. Und damals hatte ich auch auf der ersten Seite des Buches war zu lesen, jedes gekaufte Buch wird auch zum Bau der Schule Ouarkantsiyel dienen. Und genau, das heißt, wenn ich dann aus den Tourneen zurückgekommen war, hatte ich immer weitergemacht, versucht so in meinem Viertel, in einem Proberaum, den mein Vater angefangen hatte zu bauen, so Workshops mit den Kids aus dem Viertel gemacht und alles hat sich daraus weiterentwickelt und heute sind die Projekte noch präsent und genau.
Darüber wollen wir später auch nochmal sehr, sehr gerne sprechen. Ja. Das klingt ja total spannend, aber jetzt hier nochmal kurz die Frage, also dein Vater hat dich auch so in diese Richtung inspiriert, also dass du dieses soziale Engagement gesellschaftliches, politisches, umweltpolitisches, klimapolitisches Engagement?
Definitiv, definitiv. Also vielleicht nicht in allen Bereichen. Ich weiß nicht, ob mein Vater ein gewisses Klimabewusstsein hatte oder so. Aber auf jeden Fall soziales Engagement, definitiv. Der ist Pastor gewesen und wir sind sehr, sehr eng mit der Kirchgemeinde aufgewachsen. Ich habe als Kind Musik in der Gemeinde gemacht. Ich war mit ihm unterwegs in entfernten Dörfern Burkina Fasos, wo wir auch über Gott gesprochen haben, wo irgendwie Gemeinden zusammengekommen sind, eine Woche lang mit Gebet, intensiven Gebet und so weiter. Und bei uns zu Hause waren einfach immer Menschen, die irgendwie Diskriminierung erlebt haben oder sozial benachteiligt waren, haben bei uns angeklopft und mein Vater war immer da, ansprechbar. Frauen, die zu Hause Stress hatten und wussten nicht, wie aus dem Mist rauskommen, haben sich an meinen Vater gewandt und der war immer da und auch bei der Polizei, um zu helfen, zu klären. Und deswegen sind wir damit aufgewachsen, dass fremde Leute von einem Tag auf den anderen bei uns einziehen und dass wir im selben Teller gegessen haben. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen, weil mein Vater hatte immer mit wenig Mitteln so etwas aufbauen wollen und er hat daran geglaubt und hat durchgezogen, auch wenn wir frustriert waren manchmal so, hat er auf jeden Fall nie aufgegeben und hatte auch versucht, oft eine Schule zu bauen, hat 3 Klassen gebaut, die wieder verfallen sind durch Regen und so. Und ich glaube, dadurch, dass ich auch als Kind das Ganze mitverfolgt hatte, sind natürlich diese Träume und diese Spuren geblieben. Und ich habe das als Mission oder als Pflicht wahrgenommen. Vielleicht versuche ich heute ein bisschen zu reflektieren und auch meine eigenen Grenzen auch wahrzunehmen. Aber definitiv alles, was ich mag oder vieles davon wurde von meinem Vater initiiert. Und ich glaube, ich habe den Funken nur weiter gepflegt.
Ja. Okay, ja. Mhm. Ich habe auch gelesen, du kommst aus einer Trommler-, Pfarrer- und Schmiedefamilie. Ja. Pfarrer weiß ich jetzt, woher es kommt. Ja. Das klingt nach einer sehr interessanten Mischung. Mhm. Welcher Einfluss war am stärksten oder wie hat sich das, was hast du außer dem Engagement deines Vaters als Pfarrer noch so mitgenommen vom Trommler vielleicht oder vom Schmied, der glaube ich dein Onkel war?
Ja, genau, aber auch von meinem Vater. Ich glaube, all diese Herkünfte spielen eine Rolle miteinander. Die sind irgendwie zusammen verknüpft. Mhm. Trommler auf jeden Fall indirekt, weil ich kaum Bezug zu dem Dorf meines Vaters hatte, obwohl das Dorf eigentlich gar nicht so weit weg von der Hauptstadt ist. Ich bin und so meine Geschwister auch, wir sind in der Hauptstadt geboren, aufgewachsen. Mhm. Und mein Vater hatte keinen besonderen Kontakt mehr zu seinem Dorf. Deswegen hat es auch keine Rolle gespielt, dass er uns dahin bringt. So. Mhm. Und ich weiß aber, dass viele Rhythmen, die wir in der Kirche gespielt haben, um Gospelgesang zu begleiten, sehr, sehr inspiriert waren von der Tradition aus dem Dorf meines Vaters, natürlich auch von meiner Mutter. Diese Trommlerseite, Pfarrerseite ist, weil wir auch da in der Kirche aufgewachsen sind. Ich habe im Kinderchor gesungen, ich habe Gedichte, Bibelpassagen vorgetragen, ich habe Ausflüge mit anderen Kindern aus Kirchgemeinden gehabt und das hat auch meine Kindheit sehr, sehr, sehr positiv geprägt, so viele Werte habe ich wirklich auch aus der Kirche, aus der Erziehung in dem Kirchenmilieu mitgenommen und bin auch heute dankbar dafür, auch so zu glauben, dass morgen besser wird und dass eine gewisse Energie ist. Heute muss ich das nicht auch so Gott nennen, so, aber ich glaube fest daran, dass jede Sache eine gewisse Erklärung hat und nichts irgendwie einfach so ins Blaue läuft. Und wenn es auch der Fall ist, dass auch nicht das Ende ist und dass es immer noch Hoffnung da ist.
Also genau. Dein Vater hat dir so eine gewisse Zuversicht mitgegeben, vielleicht so eine Art Grundvertrauen, auch einen Mut, also aus Altem auszubrechen und ein Stück weit seinen eigenen Weg zu gehen.
Definitiv, das habe ich sicher von meinem Vater, von meiner Mutter auch. Und als Kind habe ich oft in der Werkstatt arbeiten müssen. Mhm. So, wenn man Kind und Arbeit sagt, ich löse das gewisse Assoziationen auf. Aber genau, in meinem Fall war das wirklich schön, trainieren. Mhm. So, wir haben als...
Was war das für eine Werkstatt?
Schmiedewerkstatt, weil mein Vater hatte die Schmiedewerkstatt, die wir dann besuchen konnten in jeden Ferien. Wir haben da Zeit verbracht, anstatt einfach irgendwie so rumzusitzen, war mein Vater wichtig, dass wir einen Beruf erlernen. Deswegen konnten wir da mithelfen, Zeit verbringen. Wenn es Mittag ist, wirst du losgeschickt, Essen zu holen für alle Mitarbeiter. Und das war sehr schön. Und man kann auch, ich konnte dadurch auf jeden Fall Taschengelder in meine Sparbüchse so sammeln. Und wenn die Schule wieder angefangen hatte, hatte ich ein bisschen was für die Schule. Ich habe oft meine Schuluniform selber schneidern lassen, weil einfach auch von der Seite meines Vaters gewisse Dinge nicht so prio waren. Und vielleicht hat er auch eine gewisse Art und Weise, so Erziehung wahrzunehmen für Kinder, so diese selbstständig sein oder unabhängig sein war ihm wichtig, dass er dachte, dass gewisse Dinge mussten wir auch selbst uns erkämpfen.
Wie bist du auf die Idee gekommen, Deutsch zu studieren?
Ich würde sagen, das war ein jugendlicher Traum, den auch, glaube ich, weltweit viele Jugendliche haben. Es war, glaube ich, auch irgendwie diese Lust, so genau eine Sprache zu können und die von Anfang an auch zu lernen und genau zu wissen, ich habe die Kontrolle, ich weiß, wo ich anfange, ich habe einen Grundriss, den ich dann auch weiter nach oben bauen möchte. So.
Also im Deutschunterricht in der Schule, du hast in der Schule Deutsch gelernt.
Ja.
Da geht es ja auch immer auch um das Land, also um in dem Fall halt um Deutschland. Mhm. Welches Bild wurde dir vermittelt von Deutschland?
Mhm. Wir hatten ein Lehrbuch, in dem ich glaube oft auch so von Begegnungen die Rede war. Markus und Adama. Markus ist Deutscher, Adama ist Afrikaner und die tauschen sich aus und manchmal ist Markus bei Adama was und weckt auf jeden Fall ein Neugier, so wie die beiden Jugendlichen so sich verständigen, wie es manchmal auch so kulturell Unterschiede gibt, wenn Markus zum Beispiel scharf ist so und Adama komplett rot wird oder genau solche Geschichten so. Für mich so hatte ich auf jeden Fall das Bild eines Deutschlands, wo am 3. Oktober überall Bier getrunken wird, wo man anstatt Wasser Bier vom Wasserhahn bekommt und Kartoffelsalat, so gewisse Narrativen waren auf jeden Fall um die Klischees so. ich glaube, überwiegend ist das Deutschland-Image im Ausland sehr positiv oder relativ positiv, so sehr technisch, sehr autostark, sehr fleißig und natürlich auch ja, wirtschaftlich sehr gut aufgestellt. Und genau, also es sind auf jeden Fall sehr viele positiven Konnotationen. So.
Und dieses Bild von Deutschland, das du hattest, also auch, das hat sich natürlich dann während deinem Studium auch nochmal verändert, bestimmt. Aber als du dann nach Dresden gekommen bist, für längere Zeit, um dort zu studieren, wie passte dieses Bild dann zur Realität, die du dann da erlebt hast?
Schwierig, weil erstmal musste ich feststellen, dass genau Dialekte unterschiedlich sind, je nachdem, wo man unterwegs ist, so, und genau, also diese Akzente auf jeden Fall anders und genau, es war, ich war auch irritiert, dass der Bus nicht immer pünktlich war, wie es immer hochgepriesen wurde, deutsche Gründlichkeit, Pünktlichkeit steht ganz oben. Und ja, ich war aber auch schockiert, so wirklich nach jedem Seminar oder nach jeder Vorlesung, dass der Raum sich leerte und alle Menschen in unterschiedlichen Richtungen rennen. Und ich hatte das Gefühl, was? Wir können interagieren, wir können quatschen weiterhin über ja, die Vorlesung oder das Seminar reden, uns austauschen ja, und schauen, wer hat was verstanden und sich ergänzen. Weil in Burkina hatten wir mehr Zeit nach der Vorlesung, sind wir an der Uni geblieben, haben Essen gemeinsam geholt, haben über die Inhalte weiter geredet und uns gegenseitig bereichert, so. Hier, es war krass. Ich kam zur Uni morgens früh, bin in den Bus eingestiegen. Wenn ich in der Nähe von der Uni war, habe ich andere Kommilitonen gesehen. Die sind eingestiegen, haben mich gesehen, haben nicht Hallo gesagt. Und, und ich so, Alter, wir gehen zusammen in den gleichen Raum. Können wir einfach jetzt nicht quatschen oder so? Ja. Und es waren schon Kleinigkeiten, aber es sind schon Schocksmomente gewesen. So. Genau, aber trotzdem war es auf jeden Fall manchmal sehr überraschend, so positiv, aber auch negativ. Okay. Ja.
Bald wird ja in Brandenburg, Thüringen und Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Es wird ein starker Rechtsruck erwartet. In Sachsen und Thüringen könnte die AfD mehr als ein Drittel der Stimmen bekommen. Sie wird in allen drei Ländern als erwiesen rechtsextrem eingestuft vom dortigen Verfassungsschutz, als ausgrenzend gegenüber Minderheiten und politisch Andersdenkenden. Der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Uni in Berlin fürchtet, dass sich dies verfestigt und gesellschaftlich weiter durchsetzt, wie er sagt. Er sieht die AfD in Ostdeutschland in vielen lokalen Kontexten, das ist auch wieder ein Zitat, auf dem Weg zur Volkspartei. Was bekommst du davon in deinem Alltag mit?
Sehr viel, genauso wie viele in diesem Land, viele Menschen, viele Minoritäten, viele Menschen, die laut sind, die sich engagieren, die sich auch als Verbündete positionieren. Und ich glaube, dieses Thema begleitet uns alle momentan sehr, 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 sehr stark so. Ja, gerade hat das ja auch mit furchtbaren Ergebnissen von Korrektiv angefangen, so Millionen von Menschen aus diesem Land zu vertreiben. Ja. Es ist krass, was Pläne von einer gewissen Partei so sein können. Also ich bin fassungslos, dass es immer noch so weitergeht und dass diese Partei nicht verboten wird Und dass wir immer noch so rumspielen und wissen, dass es nur noch schlimmer wird. Wir müssen uns das klar sagen, dass der Hass und Gewalt salonfähiger bleiben und Angriffe zunehmender werden. Es sprengt einfach auch jede Vernunft. Ja.
Dein aktuelles Album mit dem Titel Schwarz wurde ich ist ja dein politischstes Album bisher. Ist das auch sozusagen eine Reaktion auf genau diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast?
Meine Feststellung als schwarzer Mensch, vieles, was ich mache, wird politisch. Ne? Mein Sein ist politisch, mein Rausgehen ist politisch, meine Klamotten sind politisch. Vieles, es ist meine Feststellung. Ne? Vielleicht ändert sich das, aber ich habe festgestellt, dass keine Neutralität da sein kann. Und ich wünsche mir wieder dahin zu kommen, dass es mir scheißegal ist, so worüber gedacht wird oder manchmal laut gedacht wird und an mich herangetragen wird, wo ich manchmal denke, nö, will ich nicht so sein, bin ich nicht so. Das ist eine Wahrnehmung oder eine Projektion von außen an mich, die ich überhaupt nicht fühle, erfülle oder erfüllen möchte, so. Und ich glaube, auch in dem Song Ich bin schwarz, so ist dieses laute Denken, so am Ende geht es um Stereotype auf der Metaebene, aber natürlich mit dem Bewusstsein von dem, was oft auch gesagt wird, was ich direkt mitbekommen habe, so. Ja, als kleines Beispiel, wenn ich in einer Schule über so den Kontinent Afrika erzähle, ja, darüber klar zu machen, dass der Kontinent sehr vielfältig ist an Sprachen, an Kulturen, dass man auch über Machtverhältnisse, wer redet die ganze Zeit über wen und wie und so. Und am Anfang so Kinder oder Jugendliche fragen, läufst du barfuß in Afrika oder hast du schon einen Löwen gesehen? Und so mit einer Begeisterung, wo ich dachte, woher kommt das denn so? Es gibt in diesem Land unglaublich viele Menschen, Deutsche, Afrodeutsche, Afrikaner aus unterschiedlichen Herkünften. So, wer könnte definieren, was Deutsch überhaupt ist? So, ja, es ist in einer postmigrantischen Gesellschaft ist das einfach Bullshit, das mit dieser Leitkultur so. Und es ist, ich weiß nicht, klar, man entwickelt sich, ne? Selbst bin ich vielleicht vorsichtiger geworden bei gewissen Dingen. Bei meinen Auftritten habe ich mehr Klarheiten für mich mittlerweile auch gefunden, wie mit welchem Song ich auf der Bühne komme. Und ich Willkommen in meiner Welt ist dadurch entstanden, so, wo ich einfach mich selbst zelebriere, weil in diesem Land könnten auch manchmal so Menschen, auch wenn sie nicht so klar recht zu sehen sind, so gewisse Dinge auflösen, so indem man versucht irgendwie dir klar zu machen, dass ja nur weil du Afrikaner bist, wird das und das gelobt bei dir und so. Ich meine, Leute, ich will einfach sein. Ich darf meine Klamotten tragen. Ich bin Trommler. Soll ich das verneinen oder vertreiben? Es gab Zeiten, wo ich gar keinen Bock mehr Trommel zu spielen. Einerseits, weil die Leute natürlich auch mit großem Klatschen kommen und nicht mehr den Talent sehen, sondern einfach sagen, alle Afrikaner können Trommeln, toll, so, oder tanzen oder wie auch immer. Es ist jede Sache, was ich machen werde, wird das natürlich auch in einer gewissen Art und Weise interpretiert, so. Mhm. Und es ist gerade für mich einfach die Arbeit, wieder dahin zu kommen, einfach zu sein. Ich will sein, ich will sein und ich bin, so.
Ja. Ich bin schwarz ist der Titel eines Songs, in dem du über deine Erfahrung mit dem Schwarzsein, der politischen Dimension des Schwarzseins in Deutschland singst. Hören wir mal rein.
Weil ich nicht weiß bin, bleibt mein Nebensitz leer. Egal ob im Bus, in der Bahn oder sogar auch im Mittelmeer. Da sterben Menschen allein. Oh Mann, das sticht ins Herz hinein. Ich bin nicht fröhlich, weil ich schwarz bin. Ich tanze nicht nur, weil ich Afrikaner bin. Ich muss nicht singen können, weil ich schwarz bin. Ich muss nicht trommeln können, weil ich schwarz bin. Mein allererstes Mal einen Löwen zu sehen, war im Zoo in Leipzig. Jeder Mensch ist einzigartig. Und auch alle AfrikanerInnen kenne ich leider nicht. Ich bin schwarz, das ist nicht die Farbe meiner Haut. Ich bin schwarz, ich schreib es groß und sag es laut.
Also mich hat sehr beeindruckt, du hattest das, ich glaube mal auf Facebook oder auf Instagram gepostet, einen Auftritt, Solo-Auftritt mit Schlagzeug auf der Wiesn in einem riesigen Zelt. Ja. Und du hast allein die Bühne gerockt und das Zelt, also vor dir alle in Lederhosen und Dirndl, die einfach gefeiert haben.
Ja, voll, es war krass. Ich hatte Schiss davor, ne, weil man hört auch nicht viel Positives über die Wiesn so. Aber ich habe hier in München viele Freunde, engagierte Menschen, die auch dabei waren, und allein zu wissen, wir überlassen denen auch nicht den Raum. Und ich habe in einem Zelt gespielt, das vernünftiger war, so Familienzelt war das. Und meine Musik möchte ich einfach auch teilen und feiern und hoffe auch dadurch gewissen Menschen auch vielleicht Mut zu machen oder zu empowern. Klar, erfordert das mehr Energie, so allein auf der Bühne zu sein, auf sich selbst gestellt zu sein. Manchmal auch in weißen Räumen ist mir bewusst, dass es nicht immer ohne ist, aber eben diese Veränderung, von der du sprichst, ist auch ja dieses Wahrnehmen von dem, was ich mag, wer ich bin in einer weißen, überwiegend weißen Gesellschaft, und mir das bewusst zu machen und das auch zu integrieren und trotzdem weiter zu leben, weiter zu sein und zu rocken.
Du machst dein Ding.
Es muss, ja.
Ja. Ich habe tatsächlich den Song Dresden daheim mal einem Landsmann von dir vorgespielt, der in Hannover lebt, und der hat gesagt, boah, das ist einfach auch total mutig, was du machst. Ja, das war, glaube ich, der Song Dresden der Heme. Mhm. Da benennst du auch ganz klar den Rassismus, auch Ängste und auch gleichzeitig also so sehr widersprüchliche Gefühle, glaube ich, auch, ne, ja, die du für Dresden hast. Ja, genau, auch die Liebe, die du zu der Stadt hast.
Ja,
hören wir auch da mal kurz rein.
Ich trinke wohl in der Tram ein Bier, aber niemals vor vier. Wie ein richtiger Deutscher esse ich zum Frühstück Eier. Auch als Ausländer bin ich pünktlich. Dresden, Nunu, ich liebe dich.
Inzwischen verbringst du mehr Zeit in Berlin als in Dresden. Fühlst du dich da wohler?
Also ich bin ja oft in Berlin, mehr in Berlin momentan. In Dresden haben wir den Verein TAM e.V. Nach wie vor, und genau, ich bin so gerne in Dresden, das muss ich sagen so. Aber ich finde die Mischung sehr, sehr, sehr gut so, die Mischung zwischen Berlin und Dresden. Dresden klein, warm, Berlin groß, mit mehr Möglichkeiten auch, auch mit Möglichkeit von Begegnungen mit anderen schwarzen Menschen, mit engagierten Verbündeten, Afro-Tanz zu haben. Es ist schön, diese Mischung finde ich super, und am besten dann ab und zu in Ouagadougou.
Okay, du hast gerade TAM e.V. erwähnt. Also das ist ja ein Projekt, ein Verein, den du gegründet hast. Und es gibt auf der anderen Seite La Cour Barconciel in Ouagadougou. Mhm. Wie hängen die beiden zusammen und worum geht's da?
Ja, also genau. Das ist der Traum, wovon ich vorhin erzählt hatte. Genau, der Traum, eine Schule zu gründen. Dieser Traum ist eine Realität geworden, aber der Weg war sehr lang. Einerseits so erstmal Benefizkonzerte gespielt am Anfang des Studiums und mit anderen Vereinen kollaboriert und so. Und am Ende habe ich gesehen, dass es besser ist, wenn man den eigenen Verein hat. So. Und mit diesem Gedanken habe ich federführend so also den TAM e.V. in Dresden gegründet mit anderen aktiven Menschen. Und wir hatten auch 2014, als die Idee der Schule entstanden war, den APK-Verein gegründet. APK bedeutet Verein für die Förderung der Kunst, Kunsthandwerks und Bildung. Genau jetzt, also der TAM e.V. wurde 2019 in Dresden gegründet und arbeitet jetzt mit APK zusammen. Und APK ist ein Kollektiv von alten FreundInnen, KünstlerInnen, KommilitonInnen, jetzt heute DeutschlehrerInnen, Philosophie, FranzösischlehrerInnen, so. Und das ist krass, dass wir diese Community vor Ort haben. Und
also APK, Entschuldigung, ist in Ouagadougou?
Genau, ja. APK ist in Ouagadougou, hat den Sitz auch in meinem Viertel, wo das zweite Zentrum La Cour Arc-en-Ciel gebaut wird. Und La Cour Arc-en-Ciel ist ein kulturelles Zentrum, wo der erste alte Proberaum war, damals 2014. Und heute gibt es dort ein Studio und Proberaum. Es gibt eine Bühne und dort werden unterschiedliche kostenlose Workshops für Kinder angeboten. Ein wirklich wichtiger Treffpunkt für KünstlerInnen der Hauptstadt geworden. Angefangen hat alles mit dem Centre Arc-en-Ciel, weil das Centre Arc-en-Ciel diese Schule geworden ist, von der am Anfang ich geträumt hatte. Und innerhalb des Zentrums haben wir ein Gymnasium, das von SchülerInnen des Dorfes besucht wird. Und das Gymnasium bietet nicht nur klassische Fächer wie Mathe, Geschichte und so weiter, sondern auch Fremdsprachen wie Deutsch und Französisch, aber auch Moré zum Beispiel, eine lokale Sprache. Und die SchülerInnen haben einen Schulbiogarten, wo sie selbst Biogemüse anbauen und darüber auch über die Wichtigkeit der Ökolandwirtschaft lernen und wissen auch, dass genau was auf den Tisch als Mittagessen kommt, auch von ihnen selbst angebaut wird. Leider noch nicht komplett, teilweise versorgt, so Eigenversorgung. Aber der Gedanke ist da und wird gepflegt.
Die Arbeit, die du machst, ist auch sehr im Sinne vom Bündnis Niedersachsen Pakt an, dass sich eben auch sehr für Empowerment, Teilhabe, eine offene Gesellschaft einsetzt. Also insofern passt das auch total gut. Also dir weiterhin viel Erfolg für deine Projekte, deine Musik, dein neues Album vor allem.
Dankeschön.
Und natürlich die Tournee. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Eze.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Das war das Gespräch mit Eze. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Mich hat die Begegnung mit Eze ziemlich beschäftigt. Sein Wunsch, einfach zu sein, nicht dagegen ankämpfen zu müssen, in irgendeine Schublade gesteckt, sondern als Individuum gesehen zu werden, ist zutiefst menschlich. Mir sind meine Privilegien, die ich als weißgelesene Frau in Deutschland habe, wieder einmal sehr bewusst geworden. Ezes Album ist übrigens online erhältlich unter eze-music.com. Das war's für dieses Mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.